Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns der 1947 im sibirischen Chaborowsk geborene Künstler Igor Sacharow-Ross. Er zählt zu den Pionieren des interdisziplinären Kunstschaffens. Kunst und Wissenschaft gehen bei ihm eine besondere Beziehung ein. Zu seinem Schaffen gehören Werke der Malerei, der Bildhauerei, wie auch der Aktions- und akustischen Kunst und außerdem noch einiges mehr, wovon heute die Rede sein wird. In den 1970er Jahren lebte er in Leningrad und gehörte zur dortigen nonkonformistischen Kunstszene. Ab 1975 inszenierte er die ersten Aktionen und Performances in der damaligen UdSSR, die letztlich zu seiner Ausbürgerung im Jahr 1978 führten. Als Exilant fand er schließlich in Deutschland eine neue, eine zweite Heimat und damit erst einmal herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Igor Sacharow-Ross. Guten Tag.
Danke, danke, guten Tag, Herr Lange.
Ich muss zu Beginn auf Ihren Namen zu sprechen kommen, Sacharow-Ross. Sacharow, da denken viele an den berühmten Andrei, an den Physiker und Menschenrechtler. Und man könnte vermuten, dass Sie mit ihm verwandt oder verschwägert sind.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber wir waren befreundet. Und das ist ja mehr oft.
In dem Fall auch, ja?
Ja, in dem Fall auch. Ja, wir saßen quasi in damaliger Zeit, in 70er Jahre, in UdSSR in einem Boot. Mit solchen Leuten, mit Menschenrechtler und Menschen, die überhaupt für das Land was Gutes wollen. Die wollen was ändern und sie haben geglaubt, dass das wird. Und aber ohne Tun ging es ja nie. Und noch was, meine Frau Alla, sie kannte Andrei Sacharow viel länger, sie hat sogar bei ihm studiert. Meine Frau ist Physikerin und sie ist auch Patentanwältin in Kernphysik gewesen, also im ersten Leben, sage ich, vor der Ausweisung. Nach dem Ausweisung könnte sie das nicht weiter machen, weil sie war Spezialistin für sowjetisches Recht und So war das. Es war interessant, aber keine Patentinstitut, Patentlaboratorium könnte sie einstellen. Sie hat angefangen weiter seine Haute Couture-Experimente und sie hat sogar Kochbücher geschrieben. Mit Heiner Verlag, ein großer russischer Kochbuch, 600 Rezepten.
Russische Küche?
Russische Küche,
nehme ich an.
Russische Küche. Sie ist eine große Spezialistin, aber sie ist nicht nur als Autorin, Buchautorin großartig, sondern sie zelebriert das. Und wie? Als kleines Mädchen hat sie angefangen, Rezepten von Tanten, von Nachbarn zu sammeln. Ja. Und als zum Ausweisung käme, also es kam ein Befehl raus in 10 Tagen, musste ich mit meiner kleinen Tochter und Ehefrau Land verlassen. Dann musste man schnell überlegen, was man mitnimmt. Sowieso, wir dürfen sowieso nicht mitnehmen. Damals war das so. Wir haben uns für immer verabschiedet mit unseren Verwandten, mit unseren Freunden. Also man könnte sich eine Reise nach Mund leichter vorstellen, als wieder zusammen sein. Es war ganz klar, es wird nie wieder sein. Was nimmt man auf so ein Tour.
Was haben Sie mitgenommen?
Ja, durften sowieso nicht. Wir durften kein Buch, kein Fotos, kein Universitätszeugnis, kein Ehering mitnehmen. Nichts, aber drei kompletten Bettwäsche, drei Gabel, drei Löffel, das war's. Nun, man hat Verbindungen zum Diplomaten. Und am französischen Konsulat in Leningrad damals sehr aktiv war. Ja, wir waren oft dorthin eingeladen. Ein Attaché hat mir angeboten. Der sagte, ja, ich nehme so eine kleine Kartönchen. Aber was kommt in so eine ganz kleine Kartönchen? Nein.
Kunst.
Man konnte Ikone, Familienikone reintun. Was hat meine Frau gemacht? Sie hat ein Kochbuch von Oma anstatt eine Ikone reingetan. Ja gut, und Dokumente, wie gesagt, Universitätszeugnisse, man wusste nicht. Aber es ist doch irgendwann hat das auch mit Diplom auch geklappt. Also man brauchte das ab und zu schon im Westen. Ich dachte nie als Künstler, aber dann, als ich eine Stelle bei einer Hochschule, ein Angebot bekam, dann musste das unbedingt beweisen. Also du bist ja einer.
Was war das für eine Stelle, die erste?
Meine Stelle war, ach, das ist nicht so besonders, das ist ein Institut für Kunst und Kunstwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Was? Ja.
Das ist über 40 Jahre jetzt her, Ihre Ausbürgerung. Wird man nach so langer Zeit in der Fremde doch heimisch?
Ja, das ist schwierig. Man schlägt ja zweiten Wurzel auf, aber da muss ich an eine Situation zurückdenken. Fernosten, unser Verbannungsort, Baracken, Schmutz, Verbannten aus überall, aus der ganzen Welt sogar. Deutscher Kriegsgefangenenlager, japanischer Kriegsgefangenenlager. Es war vor kurzem Krieg mit dem Japan noch zu Ende. Und unser erstes Refugium war ein Stall von einem Bauer aus Weißrussland. Auch verbannter Bauer. Das ist doch praktisch, weil im Winter ist es warm. Aber dann irgendwann, als ich schon, da war ich noch sehr klein, relativ klein, es war kurz nach meiner Geburt, als wir dort bei Bauer im Stall untergebracht wurden. Aber so, ich glaube, 9 oder 10 Jahre später, Vater hielt immer so Kontakt, war mit dem Bauer schon so quasi befreundet. Wir wurden eingeladen bei einer Schweineschlacht. Und das ist immer ein Fest. Mit viel Selbstgebrannten und Essen, was nicht selbstverständlich gewesen. Ein gutes Essen. Und dann kam dabei zu einem Gespräch, wo sind wir überhaupt zu Hause? Was ist unser Heim? Und jeder hat was dazu gesagt. Irgendwann steht ein Gastgeber, also ein Bauer aus Weißrussland, und sagt, eigentlich meine Heimat ist dort, wo mein Samowar steht. Also Wasserkocher. Und ich würde sagen, mein Heim ist dort, wo meine Frau ist. Oder ich sage, mein Samowar ist meine Frau.
Das könnte man auch missverstehen.
Auch, ja, auch. Aber mit voller Liebe. Und das ist doch mein bester Freund, der alles mitgemacht hat. Die ganze Misere, die sie mitgemacht hat. Die Erniedrigung, Armut, also Zwang. Ja, und treu geblieben. Das ist selten. Ja, nur gibt's sowas.
Im Hause Sacharow-Ross gibt es sowas. Wollen wir auf Ihren Wunsch Musik hören?
Gerne.
Sie haben sich Prokofjew ausgesucht, eine besondere Klaviersonate, die siebte, und daraus hören wir jetzt den dritten Satz.
Von Richter, ich glaube, es wird Slav Richter spielt. Ja.
Ganz genau.
Interpret. Danke.
Sergei Sergejewitsch Prokofjew, die Klaviersonate Nummer 7 in B-Moll. Wir hörten daraus, gespielt von Sjatoslav Richter, den dritten Satz auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes, des Künstlers Igor Sacharow-Ross. Und ich nehme an, Sie wollen noch was dazu sagen.
Ja, das ist ein großartiger Interpret, kann ich schon sagen, aber ohne Komponisten. Ich interpretiere Prokofjew immer wieder selber, also auf meine Art und Weise. Es gibt Arbeiten, in denen das Gestalt Prokofjews sich spiegelt. Als solche oder ein erstes Stück, sowjetischer Stück, also Werk, das er nachdem er wieder in stalinistische Käfig, sage ich, zurückkehrte, der war lange vor dem Oktoberputsch, glaube ich, schon im Ausland. Aber dann, im Jahre 1926, kehrte er wieder ins Sowjetische Reich, hat Russland verlassen.
Ja, er war in den USA und ja, unter anderem auch im Bayerischen Ettal.
Ja, gibt es auch sehr interessante, ja. Er hat auch hier komponiert in Bayern, ja, sind schon... Schon interessant, ja. Aber es gibt nicht nur Versuche, Porträts von Sergei Sergejewitsch zu kreieren. Also ich habe aus verschiedenen Quellen alte Fotos, wo er blutjung noch war, überarbeitet. Also sind jetzt in verschiedenen Sammlungen, kann ich ja leider selber nicht mehr sehen. Und nicht weiter darauf
Bezug nehmen.
Bezug nehmen und verändern, was ich gerne mit meinen Werken tue.
Ja, weil der Prozess so wichtig ist. Ich darf sagen, dass Sie sich so ungern von Ihren Werken trennen und eigentlich am liebsten gar nichts verkaufen.
Ja, ich sage, das Resultat ist tot, es lebt der Prozess. Nicht, aber man muss sich von Werken trennen, sonst hat man kein Brot. Ja, und Dach und Brot, das ist nur gegen so eine Trennung entsteht. Ja. Und es gibt Arbeiten, auch Graphitarbeiten von mir, wo ich ihn widmete, also Sergei Prokofjew widmete.
Ich habe schon das interdisziplinäre Schaffen in Ihrem Werk erwähnt, und das ist ein Beispiel dafür, da berührt es Aspekte der Musik, denn haben Sie aber auch in Ihrer Laufbahn mit vielen Schriftstellern zusammengearbeitet. Einer davon war Dmitri Prigov, und dem haben Sie ein akustisches Stück und einen Film sogar gewidmet, und womöglich nimmt das auch Bezug auf Ihre Zeit in Leningrad, St. Petersburg, ich weiß nicht ganz genau.
Ja.
Kein unwichtiger Schriftsteller?
Nein, nein, das ist ein sehr bedeutender Zeitgenosse. Der war auch oft hier in Deutschland. Wir trafen uns regelmäßig. Seit ich rehabilitiert wurde, durfte ich wieder mein erstes Heim, das ist mein erstes Heim, Kern. Also ich habe da inzwischen ziemlich viel gemacht, also seit letzten 25 Jahren ist das schon, als ich wieder dorthin durfte. Da lebten noch meine Familienangehörige, aber von einem Freund auch, wie Prigow. So entstand ein sehr intensiver Austausch. Er war bei uns, wie gesagt, oft hier in Köln. Wir haben bei verschiedenen Projekten beiden teilgenommen. Er als Dichter, Literat, ich als bildender Künstler. Prigow ist mit 66 Jahren, ich glaube, hat uns verlassen. Und ein Jahr danach wurde ich eingeladen nach St. Petersburg. Schon damals St. Petersburg, das ist 2008 gewesen, ins Museum, Stadier Museum für Fotografie. Und die Ausstellung, also mit der Ausstellung, mit Einzelprojekt, wurde ich eingeladen worden. Und diese Ausstellung widmete ich dann Dmitri Alexandrowitsch Prigow.
Wollen wir das kleine Hörspiel uns anhören, das Sie uns mitgebracht haben, Igor Sacharow-Ross?
Ja, gerne.
Es trägt den Titel Prigow 3.
Всего по данным на 17.00 по московскому времени выборы можно считать состоявшимися в 49 российских регионах из 89, в том числе в Чечне. Там явка составила 83%. Подобная активность наблюдалась только в Кабардино-Балкарии, на Чукотке, в Якутии и Башкирии. В Москве, по данным на 18.00, выборы признаны состоявшимися. 50% барьер преодолен. Явка в Петербурге тоже постепенно приближается к заветному барьеру.
Смотри, Орлов, ведь мы живем не вечно. Весьма обидно было просчитаться, что мы живем с тобой на краю света, а где-то там действительно Москва с заливами, лагунами, горами, с событиями всемирного значения и с гордыми собой москвичами. Но нет, Москва бывает, где стоим мы. Москва прибудет, где мы ей укажем. Где мы поставим, там и есть Москва, то есть в Москве. The lights are on is for immediate loading and unloading of passengers only. No parking. На этом месте Древний Рим законы утверждал, и государство то москвичи в стенах ходили в тогах, увенчанные лавровым венком. Теперь юбчонки разные, да джинсы, но тоже ведь на зависть всему миру. И под одеждой странной, современной, все бьется сердце гордых москвичей.
Ein Mini-Hörspiel gewissermaßen unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen, Igor Sacharow-Ross. Das war ein Soundscape, keine Landschaft, sondern eine Klangschaft mit Originaltönen aus der Moskauer U-Bahn und nicht zuletzt der Stimme des Dichters, dem das Ganze gewidmet ist, Dmitri Prigov.
Ja, ich habe damals für die Ausstellung mehrere solche Stücke geschafft. Und das sind auch Videos. Also das, was man hört, hört man dann im Zusammenhang mit den Projektionen, mit dem bewegten Bild. Und das sind in Räume, in Museumsräume, verteilte Bilder, großformatige Bilder, gemischt mit verschiedenen Fotos, groß, mal klein, Fotos, die ich von ihm gemacht habe, zum Teil bearbeitet habe. Verschiedene Zeiten. Einmal in Münchener Klinik, wo wir ihn mal geholfen haben. Ja, und ich musste immer wieder Prigov übersetzen. Es gab schon gute Übersetzungen von ihm.
Welches seiner Bücher würden Sie zur Lektüre empfehlen?
Ach ja, alles.
Körper der zwei Polizisten?
Ja, auch. Oh ja, das ist ja wunderbar. Wunderbar, ja, ja. Ich habe selbst ein Werk sehr, sehr gerne, aber verlegt. Meine Frau und ich, wir haben einen kleinen Verlag in München in den 80er Jahren, Anfang 90, bis so Mitte 90er Jahre geführt. Und Verlag hauptsächlich für Autoren aus Osteuropa, aus UdSSR, die keine Chance haben, sich irgendwie, ja, und so war das ein Buch, ich habe so eine Reihe von Büchern gemacht mit verschiedenen Underground-Literaten aus Russland, ein Buch von Prigov, als Treue Tvareni, also Treue Tvareni ist Schöpfung, ja. Also drei Schöpfungen.
Igor Sacharow-Ross, es folgen gleich die Nachrichten und bis dahin hören wir noch eine russische Romanze, Vokalise, Ja vstretil vas, gespielt von Mischa Majski und Pavel Gililov. Und unser Gespräch, das können wir nach den Nachrichten fortsetzen. Bis hierhin vielen Dank. gute, zauberhafte Melodie zum Auftakt des zweiten Teils unserer heutigen Zwischentöne. Dazu begrüßt Sie noch einmal am Mikrofon Michael Langer. Und zu Gast ist der aus Sibirien stammende Künstler Igor Sacharow-Ross.
Aus dem fernen Osten.
Aus dem fernen Osten, aus Ostsibirien. Und verraten Sie uns doch, was wir da gehört haben und von wem. Also vor den Nachrichten war es dieselbe Melodie, gespielt von Mischa Maisky und Pavel Gililov, und jetzt mit Text.
Mit Text und mit Zigeuner-Ensemble. Das ist ja ganz, ganz wichtig, wenn man seine alte russische Romanze hört, will man auch von Zigeuner was haben.
Und wie heißt die Gruppe?
Ivanovici.
Zigani Ivanovici.
Ivanovici, ja, ja, ja. Und es ist nicht nur wunderbare Musik von Sheremetyev, sondern die Worte. Diese Worte sind von Fjodor Iwanowitsch Tütschew. Fjodor Iwanowitsch Tütschew war ein russischer Dichter und Diplomat, so bedeutender russischer Lyriker, 19. Jahrhundert. Und als er ist 1803 geboren, nach 70 Jahren starb er in St. Petersburg, und da ist er gerade meine Oma zur Welt gekommen. Und zu dieser Zeit war das, diese Romanze war sehr, sehr, sehr gefragt und berühmt. Und das ist wieder meine Erinnerung. Ich habe meine Oma selten in meinem Leben gesehen. Dreimal, ich glaube. Aber das verbindet mich mit dieser Frau. Ja, und der Lyriker Fjodor Iwanowitsch Tütschew, der war auch als Diplomat tätig und als Übersetzer deutscher Dichter wie Heine, Schiller und Goethe. Und bekannt ist Tütschew, wurde durch ein Bonmot, das Nationalcharakter des russischen Volkes sehr gut beschreibt. Er sagte sinngemäß, sagte er 1866, verstehen kann man Russland nicht und auch nicht messen mit Verstand. Es hat ein eigenes Gesicht, nur glauben kann man an das Land. Und gibt es weitere Interpretationen, Entschuldigung. Also mit Verstand ist Russland nicht zu begreifen, mit dem üblichen Maß nicht zu messen. Es hat eine besondere Gestalt. An Russland kann man nur glauben. Ja.
Herr Sacharow-Ross, verraten Sie uns bitte noch die Bedeutung der Worte dieses Liedes.
Es geht um Liebe. Es gibt, ja, ich habe euch getroffen. Und in meinem abgelaufenen Herz, alles wurde wieder das lebendig. Also diese Zeiten, diese goldene Zeit kam wieder. Und ich liebe sie, genauso wie damals. Also es war ein relativ alter Mann, als er das schrieb. Aber er liebte Frauen. Und diese schönen Frauen, die ihn begleiteten, durchs Leben begleiteten, das ist autobiografisch sicher. Mit dem Tütschew, ja, ja, sehr.
Ja, Tütschew ist auch dem Bajuwaren bekannt.
Ja, war ja, Diplomat, ja, der war in München. In München war er, in Königreich Bayern war er als Diplomat. 19 Jahre war er damals, 19 Jahre alt, als er erste Stelle bekam.
Zu Zeiten König Ludwig I.
Genau, da war er in München, ja.
Sie sagten eingangs, haben Sie Ihre Herkunft angedeutet und sprachen auch schon von Verbannung? Also Ihr Lebensweg begann ja eigentlich mit der Vertreibung in die Fremde.
Ja, ja.
1947 wurden Sie in Chabarowsk in Ostsibirien geboren. Das ist in der Nähe der Insel Sachalin, mal ganz grob gesagt.
Ja, mein Vater wurde also genau. Ziel, Verbannungsziel war eigentlich Sachalin. Aber wir haben es nicht geschafft. Bis zum Sachalin. Das Schul war mein...
Da waren Sie noch gar nicht auf der Welt.
Meine Geburt, ja, ja. Aber ich habe die ganze Odyssee, die letzten 3 Monate, Mutter war schon, 6 Monate schwanger, als Befehl kam. Und Mutter konnte sagen, nee, ich gehe nicht mit. Aber
Wie Ihre Frau ist sie Ihrem Mann gefolgt?
Ja, sie ist mitgegangen und sie schleppte zwei Koffer mit. Einen war voller Kleider. Junge Frau, 22 Jahre alt, sie bekam von Eltern zum Weihnachten mal ein schönes Geschenk. Und sie wollte diese schönen Kleider behalten. Wir kennen eine junge Frau. Und sie wusste aber nicht, wohin die Reise führt. Dort, wo wir landeten, dann, nicht? Da braucht man eine Wattejacke, Schaufel. Also. Und man muss ja ins Steiger nach Lebensmitteln schauen, nach Kräutern. Das muss sie alles lernen. Sie hat alles dort gelernt. Nähen, kochen. Mhm. Und zweiter Koffer gab es Bücher und Partituren. Mutter hat italienische College absolviert in Bulgarien und dann studierte sie in der Universität, hat angefangen ein Studium. Sie war nicht lange da, aber sie hat italienische Oper studiert, spezialisiert sich für italienische Oper und Quattrocento. Und ein Buch, was ich mal, als ich schon, ja, kribbeln, mich bewegen konnte, ein Buch, was ich entdeckt habe, das war von Skira, Fra Beato Angelico. Also, ach, dann noch gab es auch Farben, Van Gogh-Farben, so ein komplett, die trockneten aber. Und wenige Jahre, also sie hatte keine Chancen da, sich mit Malen. Und, aber es gab es immer, es gab es eine kleine Radio irgendwann, also so ein Apparat. Und man musste Mutter Augen schauen, dabei sehen, als sie auf einmal eine Arie aus Rigoletto zum Beispiel entdeckt hat. Und überhaupt, das war ein großes Fest. Das war wirklich ein Fest, eine Entdeckung für sie. Und an diese Momente muss ich mich sehr stark erinnern. Ja.
Oder von Puccini.
Von Puccini.
Dann ergreifen wir doch die Gelegenheit und spielen auf Ihren Wunsch und zu Ehren Ihrer Frau Mutter.
Meine Frau Mutter, ja, die ich auch zum Lebensende nach Moskau so ein paar CDs gebracht habe und die haben sie begleitet, ins Top begleitet dann.
Wir hören die Callas mit O mio Babbino Caro aus Puccinis seltener gehörter Komposition Gianni Schicchi.
Grazie mille, Langen.
Altrettanto. Die Callas auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen Igor Sacharow Ross, der 1947 in Ostsibirien zur Welt kam, in Chabarowsk. Und verraten Sie uns doch bitte noch den Grund der Verbannung Ihres Vaters, damit wir wissen,
ja, mein
warum
Vater,
Sie dort...
ein damals ein sowjetischer Offizier, nachdem Großvater, ich glaube, der erste oder zweite Monat des Krieges gefallen. Mein Vater, damals, die waren so Kinder, sofort nach der Schule ins Militär verschleppt wurde und war schon seit 1943 diente er schon als Offizier, Artillerieabwehr, Luftabwehroffizier auf ukrainischer Front und dann hat Bulgarien von Nazis befreit und war, ja, er traf ein junges Mädchen mal in Wien, in Sofia. In Sofia traf er ein junges Mädchen.
Das war zu unserem Erstaunen ihre Mutter.
Das war, ja, so, genau. Und ja, es ist schwer, über solche Sachen zu reden, ja. Ja,
er wurde verbannt, weil er sich für ihre Mutter entschieden hatte?
Ja, nachdem er es gewagt hatte, in Sofia die Tochter eines nach Bulgarien in 1918 emigrierten Klassenfeindes, eines bourgeoisen Großoffizier zu heiraten. Ja, das ist schon...
Musste er nach...
Ja, wurde er dann verbannt, für 25 Jahre sogar verbannt und sollte dort degradiert als Offizier und musste dann als Offizier in Strafbataillone dienen.
Sie sind dort...
Das ist... bitte?
Sie sind dort aufgewachsen in Chaborowsk und haben... Nee, ist es insofern wichtig für...
Er hat sich Kirchli geheiratet. Stellen Sie sich vor, Kirchli, ein sowjetischer Offizier, hat Frau von Klassenfeind Kirchli geheiratet und also zwei gravierende Fehler unternommen und so weiter. Und wir wurden deportiert dann, also Eltern deportiert. Ich befand mich in Mutterleib und wie gesagt, ursprünglich Ziel... wurde Sachalin und dann doch, es hat sich anders, wie sagt man?
Ergeben.
Es hat sich anders ergeben.
Herr Sacharow-Ross, für Sie und Ihre Arbeit hat Ihr Geburtsort und der Ort, an dem Sie aufgewachsen sind, eine besondere Bedeutung. Sie sprechen auch selber davon, dass das Erleben der Natur, in der Sie viel Zeit verbrachten, Ihre weitere Arbeit geprägt hat. Das, was dann später bei Ihrem schon erwähnten interdisziplinären Schaffen so eine Rolle spielte und dann mit dem Begriff der Syntopie bezeichnet wurde. Das ist übrigens ein Begriff in der Hirnforschung, hat den Ernst Pöppel begründet und definiert. Und der hat dann auch für Ihr künstlerisches Schaffen einige Bedeutung erlangt.
Ja, aus der Erkenntnisse der Grundlagenforschung oder Gehirnfunktionen und die Entstehung von Kreativität hat den Begriff Syntopie definiert. Ja.
Und das, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Aber für Ihre künstlerische Arbeit hat das Naturerlebnis eine so große Rolle gespielt. Vielleicht können Sie uns davon noch ein bisschen was erzählen.
Wurzeln liegen in Chabarowsk, haben Sie recht, nahe die chinesische Grenze, ganz nah wurden wir zu diesem Verbannungsort gebracht. Und Ende des 19. Jahrhunderts, Stadt wurde von Nikolaus II., letzte russische Zar, als Verbannungsort für zaristische Offiziere gegründet. Ja, und ich möchte sagen, das Leben in der Verbannung war wie bei vielen Menschen. Ja, normale Lagerbaracken, Schmutz, Hunger, erniedrigende Armut und daneben eine ganz andere, heute schon verschwundene Welt, die damals in den 40er und 50er Jahren kurz vor Untergang stand. Es war eine Welt, die sich den Ritualen und den Rhythmus der Schamanen unterordnete und nicht den Befehlen der Regierung in Moskau. In meiner Kindheit sah ich von der Außenwelt völlig abgeschnittene Nomadensiedlungen, sibirischer Angeborene, und war Zeuge und auch Teilnehmer. Ab und zu manchmal, wenn ich Glück hatte, seltsame archaische Bräuche. Diese Eindrücke waren offensichtlich so stark, dass es ihre Spuren leicht in meine Reihe von Aktionen und Werken zu verfolgen sind, die ich in den letzten 40 Jahren hier in Westen realisierte. Es ist interessant, dass ausgerechnet die Immigration, diese Ausweisung den Künstler von die Notwendigkeit stellte, die früheste Sichten meines Gedächtnisses zu erhellen. Und es mir ein wenig gelang, eine unikale Form zu finden, um diesen Prozess zu fassen und zu fixieren. Die Aktionen sind wiederholbar. Verbrennung, Rituale der Zubereitung einer Suppe aus magischen Bedeutung, Tragen der Gräsern, musikalische Gestaltung, die den eintönige Bedeutung oder eintönige machtvolle Rhythmus des schamanistischen Tambourins wiedergibt. Ja, diese Sachen, ja, man kann viel darüber sprechen, aber da sind die Erlebnisse, die sehr stark mein Leben prägten, bis jetzt und immer wach und immer neu. Man sortiert das und sortiert das weiter. Und man kommt immer wieder zurück zu diesem Punkt. Immer wieder zurück.
Zu den Elementen?
Zu den Elementen.
Zur Erde, zum Wasser?
Ja, sicher. Zum Natur. Da ist, wie ist das bei Spinoza, Deus sive natura. Dieser Grundsatz umfasst das Geistige. Und sowohl wie auch das Natürliche, das, was für gewöhnlich auseinandergerissen wird. Doch das Geistige und das Natürliche eins sind, ja, und ununterschieden. Darum Goethe auch sagen kann, dass das Unnatürliche ebenfalls das Natürliche sei, weil das Unnatürliche eben das Göttliche ist. Auch das Unnatürliche ist, auch das Unnatürliche ist Natur. Na gut, aber Spinoza war sein Lehrer, ne? Ja, aber das, der Goethe, kann man sagen, Goethe ist mein großer Lehrer. Zufälligerweise, der wurde auch von Tütschew, von dem wir jetzt gesprochen und gehört haben. Tütschew hat Goethe wunderbar Russisch übersetzt. Und das war meine Lektüren. Auch Metamorphose des Pflanzen, das hat mich auch so stark geprägt hier. Meine erste Zeit in Deutschland, in München. Ja, das kann man schon.
Igor, vielleicht lassen Sie uns teilhaben und wir hören einiges aus Originalaufnahmen, die Sie am Amur gemacht haben. Das ist der Fluss, der dort in Ostsibirien, in den Pazifik Amur führt.
Ja. Genau dort, wo Amur mit Ussuri zusammenkommt, da liegt der Stadt Chabarowsk. Das ist mein Ort, direkt an der chinesischen Grenze. Im Winter könnten wir nach China, wenn es nicht so, also man dürfte nicht einfach.
Wenn es keine Grenze gegeben hätte.
Ja. Aber er fror komplett, 6 Kilometer breit zu. Er fror zu, einfach. Aber das war auch unser Lebensquelle, also diese Keta, diese Lachs. Fische, große Lachsfische. Von Wild und von Fisch könnte man leben. Gab es keine Aldis. Nichts gab es.
Ja. Und wenn Sie nicht in der Stadt waren, wo Sie später an der pädagogischen Hochschule studieren konnten, dann waren Sie auf dem Land, Tundra und Taiga und haben es sogar bis hoch hinauf zu den Tschuktschen geschafft.
Bis zum Tschuktschen nach Tschukotka. Ja, das und ist ziemlich weit nach oben, so Richtung Alaska. Ja. Und die Aufnahmen habe ich in Ende 60er Jahre gemacht. Ja.
Und jetzt hören wir Trommeln vom Amur und auch Trommeln von den Tschuktschen.
Genau.
Musik
Trommeln vom Amur und Trommeln aus Tschukotka. Heute bei den Zwischentönen mit Igor Sacharow Ross. Und das waren auch Ausschnitte aus Rauminstallationen und Videos?
Ja, das sind Videos, die ich für bestimmte Situationen extra schaffe. Diese Klänge kommen zum Teil aus den 60er Jahren, als ich einen Amurfluss aufgenommen habe oder in Tschukotka, als ich bei Nomaden unterwegs gewesen. Das sind Rituale eigentlich. Das sind die Rituale, wenn man sich zum Bärenjagd vorbereitet oder zum Fisch, also die Nomaden Tschukotka sind Rennzüchter und Fischer. Und ja, und das muss gut sein. Also Jagd ist wichtig, Fischen. Man bringt was heim. Und aus dieser Geschichte, dann mische ich, man sieht auch Menschen, die ich damals getroffen habe. Mit manchen habe ich auch längere Kontakten, so wie mit Tamara, dieser Schamanin aus Amur.
Die am Anfang die Trommel rührt.
Genau, ja. sie ist diese Völkergruppe, also da sind Evenki in die Nähe angesiedelt, waren Evenki und Nanai. Und Tamara war Nanai-Frau. Und Nanai waren unsere unmittelbaren Nachbarn. Da gibt es so Orte wie Sikachialan, wo du eine große Steine aus Neolithzeit, 3000 Jahre alte, beschmückte Steine. Ursprünglich ein Ort für Rituale. Und diese Tamara, die, ich habe vor kurzem gesagt, gab es keine Aldi, gab es keinen Arzt auch. Und Tamara hat Menschen geholfen. Sie hat Menschen geheilt. Und da kann man nicht nur wir Verbanden, wir können da überhaupt nichts mitbringen als Belohnung, sondern heimlich kann man auch Parteigenossen und Offiziere zu Tamara. Und sie hat das gut gemacht. Ja, der Schamanismus, so eine ursprünglichste Form religiöse Betätigung.
Und das Ganze, was wir gehört haben und auch die Erfahrungen, die Sie uns geschildert haben, das kann man gut verbinden mit dem für Ihre Kunst so wichtigen Begriff der Syntopie, den wir eben auch gestreift haben. Die Syntopie, das ist das Zusammenbringen von verschiedenen Orten an einem Ort. Syntopie hieß ja auch eine Ihrer großen Ausstellungen vor 10 Jahren. Die war, glaube ich, im Kunstmuseum Bonn.
In zwei Museen. Das sind Ausstellungsprojekte, die gleichzeitig auf zwei Museen inszeniert wurde. Damals Syntopie, ja. Also du bist als Syntopie geboren. Oder? Das ist schon. Es war klar, als wir uns vor etwa knapp 30 Jahren mit Ernst Pöppel trafen und lange gesprochen haben, war es klar, wir gehören irgendwie zusammen. Und nachdem er Begriff definierte, hat er mich als syntopischer Künstler angestempelt. Kann man das schon sagen? Ja, auf Deutsch. Ich weiß nicht.
Ja, ja. Abgestempelt, ja.
Abgestempelt, ja.
Ja, aber es ist ja auch was dran, um die Worte des Hirnforschers Pöppel zu benutzen. Den einen Ort erkennt man ja nicht, wenn man nur einen Ort kennt. Also Schabarowsk oder Schwesin oder ja, den Geburtsort, den kennt man nur, wenn man auch St. Petersburg und Timmerhorn kennt.
Ja. Das ist schon die Idee eine Verbindung. Also da sind wir wieder bei Verbindung. Was für mich immer wichtig war, als kleiner Bursche habe ich was gemacht, habe ich illustriert, gekritzelt, gebastelt und ich habe gesagt, das ist Verbindung. Warum? Syntopos. Topoi. Eine Zusammenfügung der Orte, transferiert die utopische Vision aus dem Keinort, nirgends, in die Realität des Hier und Jetzt Möglichen. Also das ist ja Quintessenz für mich. Ja,
Sie versuchen die Welt um uns und die Welt in uns miteinander in Verbindung zu setzen.
In meine verschiedenen Projekte beabsichtige ich, Rekonstruktionsprozesse in Gedächtnisse auszulösen, die die Natur in uns aktivieren und die Natur um uns herum wieder erkennbar und erfahrbar machen. Und wesentlich ist dabei die Visualisierung von Prozessen, aus denen sich ein Gewebe von miteinander verbundener Kräfte ergibt. Dieses Gewebe symbolisiert die Verbindung von Mensch, Ort, Natur, Geschichte. Wie die Alten gesagt haben, habe ich auch in Tirol gehört, dann später, 80er, Anfang 80er Jahre von einem Bauer, was unverbunden bleibt, wird vergessen. Stimmt. Und um diese Verbindungen geht es uns immer weiter und immer wieder.
Und die Verbindungen drücken sich bei Ihnen auch in Arbeiten mit Graphit aus? Das möchte ich doch noch
auch
mal.
Auch mit Graphit, aber ich möchte jetzt vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen von Pöppel erzählen. Er definierte die Entropie als die Verbindung des räumlich und gedanklich Getrennten als Voraussetzung für Kreativität, die aus der Verbindung von explizitem Wissen, implizitem Können und persönlichem Wissen erwächst. Das ist quasi das, was er aus seiner Grundlagenforschung über Gehirnfunktionen und Bedingungen des Entstehens von Kreativität definiert. Also Syntopie. Wenn heute von Wissen gesprochen wird, dann wird damit zumeist das begriffliche Wissen bezeichnet. In der Hirnforschung hat man jedoch festgestellt, dass es zwei weiteren, mindestens ebenso wichtige Wissensformen gibt, die im Laufe der Evolution entstanden sind. Das gab es viel mehr. Lieber Gott hat uns sehr viele andere noch geschickt. Aber wir haben die drei wichtigsten jetzt ausselektiert und so weiter. Also neben dem begrifflichen Wissen gibt es Handlungswissen. Dabei handelt es sich um intuitiv gewonnenes oder implizit verfügbares Wissen. Beispiele für solche Wissensformen sind das künstlerische Wissen oder das wissenschaftliche Wissen des Experimentators. Es ist bedauerlich, dass die Stärkung dieses intuitiven Wissens als Erziehungsziel in unserer Gesellschaft in den Hintergrund getreten ist. Eine dritte und die möglicherweise wichtigste Form ist das bildliche Wissen. Wir machen uns Bilder von Sachverhalten, wie der Philosoph Ludwig Wittgenstein sich ausdrückte. Ein Gutteil des menschlichen Gehirns ist ausschließlich mit Bildern und nicht mit Begriffen beschäftigt. Diese Bilder können wiederum in drei verschiedenen Formen eine Rolle spielen. Erstens als gegenwärtiges Wissen, zum Beispiel also durch die unmittelbare Präsenz des anderen. Zweitens in Form von bildlichen Erinnerungen, die wir in uns tragen. Selbst die ersten prägenden Erinnerungen sind stets mit einem bestimmten Bild verbunden, das immer mit einem bestimmten Ort verbunden ist. Ort und Bild können für den Erinnerungen in ganz persönlicher Weise mit einer bestimmten Bedeutung, mit einem Gefühl, einem Geruch, einem Erleben verbunden sein. Die persönliche Identität jedes von uns besteht in der Aneinanderreihung der inhaltlichen Verbindung, der Syntopie der Bilder, die wir in uns tragen. Die Lebensgeschichte eines jeden Menschen ist etwas Besonderes und macht uns zu dem unverwechselbaren Menschen, der wir sind. Schließlich besteht eine dritte Form des bildlichen Wissens in graphischen und topologischen Wissen, das wir für einfache geometrische Formen verwenden und uns Sachverhalten zu verdeutlichen. Begriff Syntopie soll ein Korrektiv gegen die Privilegierung des begrifflichen Wissens sein, das sich nach dem Vorbild des kartesischen Rationalismus entwickelt hat. Es geht um die Überwindung der Einseitigkeit bestimmten Wissenskulturen innerhalb unserer Gesellschaft, der Wissenschaften, der Künste oder der Wirtschaft, meinetwegen auch Sinninstanzen, Medien etc. Der Begriff der Syntopie ist Ausdruck einer dynamischen Verbindung und Überbrückung der Grenzen dieser Wissensbereiche. Als Projekt ist Syntopie der Verbindung verschiedener Völker verpflichtet. Syntopie zielt auf die Verbindung von Verschiedenen an einem Ort. Das ist wahr und ich habe ziemlich viel probiert. Also viel probiert mit Menschen, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, so einen Ort zu kreieren. Aber in Tun, ab und zu ist ein Wunder. Was Menschen kommen auf dich und sagen, ach, da brauchst du uns nicht mehr erzählen über deine Syntopie. Wir sind schon da, wir wissen. Ja, lass deine Worte.
Und Musik ist auch eine Sprache, mit der Sie uns heute viel vermittelt haben. Ja. Herr Sacharow-Ross, lassen Sie uns noch den Chor des Sretenski-Klosters hören mit Dmitri Beloselski und
ja.
Ich Durogi. Wir hörten den Chor des Sretenski-Klosters mit Dmitri Beloselski. Auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen, die so langsam zu Ende gehen, Igor Sacharow-Ross, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Wollen Sie uns noch was zu dieser Melodie sagen, bevor wir uns dann mit einigen Takten verabschieden, mit einigen Takten von Prokofjew, mit dem wir unsere Sendung heute auch begonnen haben?
Ja, zum Lied. Echt, Drogi, also die Straßen, Kriegsstraßen, sind entstanden am Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang 1945, komponiert Novikov, hat wunderschöne Worte gefunden und Lev Ashanin, ein sehr großer Liederkomponist. Und wenn ich dieses Lied höre, dann sehe ich das auch. Ich sehe diese Straße. Als Junge mit meinen Kameraden, mit 3, 4, 5 Jahren, müssen wir unsere Väter verabschieden, die Richtung Korea mit Kanonen, mit, was weiß ich, Staub, Nebel, Dreck. Nicht alle kehrten zurück. Damals kam mein Vater zurück, aber wie viele Väter sind als Leiche zurückgebracht worden. Also das ist diese Kriegsstraßen, die in allen Familien in Russland, aber auch hier in Deutschland für Älteren, die noch nicht ganz ausgestorben sind, bekannt. Also jetzt 2, 3 Generationen vergeht und wir vergessen das. Wir vergessen, das ist so schlimm, dass wir immer wieder und immer neuer instrumentalisiert werden, uniformiert werden und dann gegeneinander geschickt werden. Seit Jahrzehnten thematisiere ich kontinuierlich die offenen Wunden der Geschichte, aber die Geschichte Europa, der Alltag sowohl der Gegengewalt und der Folter, des Elends, der Flüchtlinge, Vertriebene und Verbannten, wie auch der Zerstörung der Umwelt, all diese historischen Wellen und Fluchtbewegungen werden in meine Werke verdichtet und symbolisch transformiert. Das ist der Moment, ein wesentlicher Moment in mein Werk. Aber wie, wenn du als Deutscher heute durch Russland reist, da war ich Zeuge, ich habe immer wieder meine deutschen Freunde mitgenommen. Manche haben Angst gehabt. Wir fuhren durch die Birkenwälder. Dann sage ich ihm, bitte, wir machen jetzt einfach Pause. Wir gehen jetzt hier raus und gehen, da siehst du ein Dorf, da gehen wir doch hin und klopfen an eine Tür mit geschnitzten Fenstern und Holz, so eine richtige russische, typische russische Dorfatmosphäre. Man klopft, macht die Frau auf und ich stelle mich vor, sag, dass wir aus Deutschland sind. Sagt, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Sofort, Tisch war voll. Ein Mann hat geholfen. Die Leute so zwischen 50 und 60 Jahre alt. Ach, aus Deutschland, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, du bist als Deutscher bester Freund. Das ist in Genen bei uns. Ja, wir sind Generationen. Zwischen uns ist eine Geschichte. Große Geschichte. Aber wir haben hier von Verbindungen geredet. Die Dinge sind so, wie sie sind. Und nur die Verbindung, so eine ehrliche Verbindung, öffnet das Innere von den Dingen. Wir können, ich sag mal wir, ich bin ja Deutscher inzwischen, trotz meiner Sprache. Aber das schmerzt, wenn ich jetzt auf diese Situation schaue, was mit unseren Ländern, ich meine Russland und Deutschland, was da in den letzten Jahren geschieht. Also das haben wir nicht verdient. Aber die uns Befehle geben, die das generieren, das Ganze, und Richtung bestimmen, da stimmt was nicht. Strategen, die so weit von Realitäten sind. Und immer wieder, wie gesagt, die zwei Generationen sind vorbei. Zweiter Weltkrieg ist zu Ende. Nie wieder, haben die Leute damals gesagt. Und sie waren vollkommen überzeugt, dass das doch endlich. Ja. Also ich möchte, ehrlich gesagt, mit all meinen solche Utopie-Projekte einen Beitrag zum solche Fragen leisten. Ja. Finito.
Igor Sacharow-Ross, vielen Dank für Ihren Besuch heute bei uns, bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk.
Herr Langen, ich bedanke mich.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.